Stiftungen sind modern und haben eine große Zukunft. Je größer die Stiftung, desto mehr kann man natürlich Gutes tun. Und wir selber haben schon den Ehrgeiz, da natürlich viel mehr zu erreichen und vor allem dann das Geld in versorgungsrelevante Fragestellungen zu stecken. Da gibt es ja vieles, was in Deutschland da ist, aber nie ausgewertet wurde. Und da wollen wir natürlich in den nächsten Jahren einen Gang zulegen und wirklich viel mehr machen und auch sichtbarer werden.
O-Ton-Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herr Professor Hans Hauner ist Vorsitzender der Deutschen Diabetes-Stiftung. Er setzt sich seit vielen Jahren für innovative Forschungsansätze, Prävention und Aufklärung ein. Die Stiftung unterstützt seit 1985 Aufklärung, soziale Projekte und wissenschaftliche Forschung, die die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes verbessern und die nachhaltige Lösungen im Gesundheitswesen bieten. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit Einblicken in die aktuelle Arbeit der Deutschen Diabetes-Stiftung und in die Vision, und ich zitiere hier, für eine Zukunft ohne Diabetes. Mein Name ist Günter Nuber, ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland und einer der Hosts des O-Ton Diabetologie. Bei uns erscheinen zum Beispiel die Diabetes-Zeitung, das Diabetes-Forum, der neue Diabetes-Anker und viele andere Formate der Medizinpresse Deutschlands. Nun aber herzlich willkommen, lieber Herr Professor Hauner. Wo erreiche ich Sie denn heute und was haben Sie schon erlebt?
Ja, ich sitze jetzt gerade in meinem Büro in München auf dem Olympiapark. Ich habe einen tollen Ausblick. Ich sehe hier direkt auf das Olympia-Zeltdach und den Fernsehturm von München, das BMW-Gebäude, nur leider im Augenblick schneit es ein bisschen und ist etwas düster. Aber sonst ist dieser Ausblick hier wirklich ganz nice.
Das hört sich doch genauso an, und ein bisschen Schnee im Winter, darüber würden sich viele andere freuen, hat ja auch was. Nun sind Sie natürlich nicht nur Vorsitzender der Deutschen Diabetes-Stiftung, sondern Sie sind auch seit vielen Jahren Direktor des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin. Aber jetzt mal Ihre Funktion in der Stiftung betrachtend. Was motiviert Sie eigentlich als Arzt und als Wissenschaftler, sich so intensiv für die Arbeit der Deutschen Diabetes-Stiftung einzusetzen?
Ja, das Thema Diabetes begleitet mich eigentlich schon, seit ich jetzt Medizin studiert habe. Ich habe damals am Schwabinger Krankenhaus meine Doktorarbeit angefertigt über Insulinpumpen. Und das war für mich dann ein Feld, was mich weiterhin beschäftigt und interessiert hat. Ich ging dann danach in die Grundlagenforschung. Da ging es um Fettzellen, Fettgewebe, Adipositas. Das ist ja auch sehr nahe am Diabetes dran. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich jetzt im Lauf meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit immer mit diesem Themenkomplex Übergewicht, Adipositas und Diabetes, vor allem Typ-2-Diabetes, beschäftigt habe. Die gehören ja eng zusammen. Das ist sozusagen eine Art Zwillingspärchen. Und das macht dann schon Sinn, das so immer systemisch zu sehen. Und mich hat an sich immer auch Stoffwechsel insgesamt und die hormonelle Regulation interessiert. Von der Seite her ist das natürlich viel breiter. Und das hat mir immer Spaß gemacht, da auch ein bisschen systemisch zu denken. Und das ist eine einfach interessante, spannende Tätigkeit, wo es immer noch viel zu entdecken gibt. Und was dann natürlich hinzukommt, das ist wirklich relevant für viele Menschen. Wir haben ja immer mehr auch ernährungsabhängige Krankheiten, immer mehr Probleme mit Adipositas, was dann auch den Diabetes beeinflusst. Also hier gibt es wirklich direkte Anwendungsbezüge zu vielen Krankheiten, die heute ja Millionen Menschen betreffen, und damit natürlich auch viel Potenzial einmal zur Vorbeugung. Den Typ-2-Diabetes könnten wir ja in den meisten Fällen wirklich vermeiden oder weit hinausschieben. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, den Lebensstil und speziell auch die Ernährung einzusetzen, um dann solche Störungen wie den Typ-2-Diabetes gut zu behandeln, um dabei zum Beispiel auch auf Medikamente verzichten zu können. Die kosten ja viel Geld, haben oft Nebenwirkungen. Es ist natürlich viel sinnvoller, erstmal mit den einfachen Dingen zu beginnen. Und da kann man viel mehr erreichen, als das heute viel noch bewusst ist.
Nun ist es aber schon nochmal was anderes, sich beruflich mit dem Diabetes sein ganzes Berufsleben lang zu beschäftigen oder sich dann noch zu engagieren in einer Stiftung. Was motiviert Sie denn für die Stiftung?
Ja, ich bin in die Stiftung gekommen vor mehr als 20 Jahren. Ich bin einfach gefragt worden von dem damaligen Vorsitzenden. Das war der Professor Landgraf, den ich ja schon seit ewigen Zeiten kenne, der am gleichen Ort hier in München ja tätig war, ob ich nicht Interesse hätte, im Kuratorium mitzuwirken. Was das ist, werde ich nachher gleich erzählen. Und das habe ich dann gemacht und ich fand das ganz unterhaltsam, sage ich jetzt mal. Die Stiftung hat damals vieles schon gemacht, was man so als operative Aktivitäten bezeichnen kann, also Aufklärungsaktivitäten und Märkte und so weiter. Und da ich gern mit Menschen rede und auch gern das weitergebe, was ich beruflich vielleicht über die Jahre dann gelernt habe, war das immer auch unterhaltsam und spannend. Das macht man ja nicht jeden Tag, aber das waren dann halt so 2-3 Veranstaltungen im Jahr, die da recht informativ waren, weil man natürlich auch dann als Arzt mitkriegt, wie viele Menschen so ticken. Wenn man die jetzt auf dem Markt in Mainz oder so sieht und mit ihnen sich unterhält und nicht jetzt in der Sprechstunde sitzt, das gibt einem nochmal eine etwas andere Perspektive und das halte ich natürlich auch für wichtig, dass wir uns einfach mit der Normalsituation mehr beschäftigen. Das macht die Medizin ja oft falsch, das wird auch im Studium nicht vermittelt. Wo leben die Menschen eigentlich? Ich meine, die Lebenswelt, wo wir alle uns bewegen, hat natürlich großen Einfluss auf das, was wir tun, wie wir uns verhalten, was wir bevorziehen, was wir vielleicht nicht wollen. Das wird oft unterschätzt und auch im Studium gar nicht vermittelt. Da wird immer gesagt, dieses Medikament hilft da und dort. Aber dass vieles, gerade diese Lebensstil-assoziierten Krankheiten, letztlich viel mit der Lebensweise der Menschen zu tun haben, das geht da oft unter und geht verloren. Und das kann man da natürlich lernen. Und ich habe dann natürlich auch gesehen, dass die Stiftung da schon eine gewisse Bedeutung hat mit dem, was sie macht und dass sie auch gebraucht wird. Und das hat mich eigentlich überzeugt, da weiterzumachen und jetzt am Ende auch mich bereit zu erklären, dann die Stiftung zu übernehmen als Vorsitzender. Und ich halte das für eine sehr sinnstiftende, sehr sinnvolle Aufgabe, weil man damit wirklich was für Menschen erreichen kann. Zumindest ist das jetzt mein Eindruck. Und wir haben dann auch viel Vertrauen von denen, die uns dann auch Gelder geben, Spender, Testamente. Und wir bemühen uns damit wirklich was Gutes zu tun und das auch den Menschen zukommen zu lassen, die von dieser Krankheit betroffen sind und damit zum Teil ja noch erhebliche Probleme haben, trotz aller Verbesserungen in der Diabetesversorgung. Gibt es ja nach wie vor einiges zu tun und es gibt auch natürlich eine spannende Entwicklung, wie es weitergeht mit der Diabetesversorgung, mit der Diabetesbehandlung und da kann man natürlich auch von der Seite aus gut Anteil nehmen und wir haben ja auch die Möglichkeit dann Projekte zu unterstützen, die da einen Beitrag leisten.
Dann nennen Sie uns doch mal bitte 2-3 aktuelle Projekte, mit denen Sie unterstützen.
Ja, ich darf vielleicht ein bisschen zurückgehen. Das war jetzt diese Corona-Zeit. Da war ich schon Vorsitzender der Stiftung. Und da war ja immer das Klagen groß. Corona verschlechtert die Diabeteseinstellung und die Diabetesversorgung und so weiter. Große Angst, große Aufregung. Und dann gab es aus England Berichte, wie schlimm das alles sein soll. Auch höhere Risiken für Menschen mit Diabetes, dass sie sozusagen da schneller Opfer werden dieser Pandemie. Und ich habe mich immer gewundert, ja, wieso haben wir immer nur diese englischen Daten? Wieso haben wir nichts aus Deutschland? Wir haben doch hier ein ganz anderes System und ganz andere Bedingungen. Und es war aber tatsächlich so, es war aus Deutschland nichts zu kriegen. Die Kassen haben sich nicht drum gekümmert, obwohl sie die Daten gehabt hätten. Und es fehlte einfach an Informationen und wir haben dann gesagt, wir fördern jetzt Projekte, um herauszufinden, wie sich diese Corona-Pandemie in Deutschland auswirkt, bei Menschen mit Diabetes, die hier in Deutschland leben und haben das dann dank der finanziellen Möglichkeiten sofort auf den Weg gebracht und dann drei kompetente Einrichtungen gefunden, die das dann gemacht haben. Und wir haben dabei zum Beispiel dann rausgefunden, dass es bei Weitem nicht so schlimm war wie in England beispielsweise. Es gab natürlich ein paar Probleme, gab zum Beispiel etwas mehr Ketoazidosen bei Kindern mit Typ-1-Diabetes. Aber das war bei Weitem nicht so verheerend, wie das zum Teil aus anderen Ländern berichtet wurde. Was natürlich auch dafür spricht, dass unser System gar nicht so schlecht ist. Und das hat dann eher beruhigt. Und ich glaube, das sind schon wichtige Informationen. Damals hat es kein Menschen interessiert, vor allem auch nicht die Krankenkassen, obwohl sie aus meiner Sicht schon eine Verpflichtung hätten, ihre Daten auch für solche Sachen zu nutzen und auch bereitzustellen für Wissenschaft. Das ist bis heute ja schwierig. Und da kann die Stiftung durch, ich sage jetzt mal, intelligentes und schnelles Bereitstellen von Mitteln vielleicht wirklich einen echten Beitrag leisten. Was im Augenblick fördern, ist beispielsweise auch ein Projekt, wo es um das Thema Klimawandel geht und Diabetes. Das ist jetzt auch eine Frage, die da immer stärker aufkommt. Die Deutsche Diabetesgesellschaft hat ja eine neue Arbeitsgruppe im letzten Jahr gegründet oder ist dort entstanden, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Und hier haben wir dann jetzt fördern wir noch ein Projekt, was in Düsseldorf läuft, wo es genau um diese Fragen geht, nämlich wie wirkt sich Klimaversorgung oder die Klimaproblematik aus, zum Beispiel auf das Risiko für Diabetes, auf die Lebenserwartung von Menschen mit Diabetes und viele andere Aspekte. Und da läuft im Augenblick gerade ein sehr systematischer Review, also eine Recherche, was gibt es da schon an Literatur in der Fachwissenschaft, was gibt es sonst noch an Hinweisen, inwieweit sich der Klimawandel auch auf die Versorgung von Menschen mit Diabetes auswirkt. Damit natürlich auch verbunden die Frage, was kann man da besser machen? Wir haben ja unglaublich viel Plastikmaterial in der Diabetesbehandlung. Kann man das vielleicht vermindern? Kann man das vielleicht wiederverwenden? Also da gibt es viele Fragen, die, glaube ich, schon relevant sind und die wir dann mit Stiftungsmitteln mit unterstützen können und beantworten können, in der Hoffnung, dass wir damit eine moderne und auch ökologisch sinnvolle Diabetesbetreuung versuchen zu erreichen.
Sie sagt es ja selbst schon, das hört sich wirklich modern an und auch sehr aktuell, weil das Wort Stiftung ist ja zum Beispiel auch ein sehr altes Wort und Stiftungen an sich gehen ja auch schon, wenn ich es richtig weiß, tausende Jahre zurück, das gab es schon vor 2000 Jahren. Korrigieren Sie mich mal gerne, wenn eine Stiftung also ein Vermögen bekommt oder einen Vermögenswert, die Ihnen Stifter sozusagen überlassen, dann ist es doch so, dass man mit diesem Vermögen vielleicht Erträge erwirtschaftet und das Vermögen an sich aber nicht veräußerbar ist. Und wie wird denn die aktuelle Situation sich auf Ihre Stiftung aus, wenn es zum Beispiel Niedrigzinsen gibt und dergleichen? Haben Sie da Probleme aktuell?
Ja, wir hatten ein Problem, als jetzt die Zinsen so niedrig waren, hat sozusagen das angelegte Stiftungskapital kaum Zinsen abgeworfen und wir hatten da richtig wenig Geld, das stimmt. Wir konnten dann auch leider nicht so viel fördern, wie wir das gern gemacht hätten. Diese Erträge aus dem Kapital der Stiftung sind aber nur ein Teil der Gelder, die wir bekommen. Wir haben natürlich auch Spenden von Privatpersonen, zum Teil auch von Firmen. Wir haben so einen Förderverein, wo Firmen dann jedes Jahr einen bestimmten Betrag bereitstellen. Und was bei uns die Hauptquelle ist für Geldzufluss, das sind tatsächlich Testamente, über die wir auch dann Geld bekommen. Das könnte natürlich mehr sein, wenn man jetzt sieht, wie viele Menschen an Diabetes leiden. Aber wir werden da auch immer wieder bedacht. Und das ist oft nicht ganz leicht, weil die Testamente sind heute auch ziemlich kompliziert juristisch. Das muss dann alles geprüft werden. Und wenn es da verschiedene Personen gibt, die da begünstigt sind, dann muss das auch alles rechtlich geregelt werden. Also das dauert dann oft 1-2 Jahre. Manchmal gibt es sogar Streitigkeiten, dann kann das noch länger gehen. Aber darüber hat die Stiftung dann auch Kapital, was sie einsetzen kann. Aber wir können natürlich nicht sehr weit in die Zukunft planen. Wir leben von der Hand in den Mund. Das heißt, wir schauen, was haben wir jetzt an Zinserträgen, was waren jetzt die Spendenzuflüsse. Und dann können wir sozusagen einen Haushaltsplan machen und erst dann entscheiden, wie viel Geld wir jetzt haben, um zum Beispiel Projekte zu fördern. Wir haben bisher so knapp 4 Millionen ausgegeben für 150 Projekte im Lauf der letzten Jahre. Die Stiftung gibt es seit 40 Jahren und in den letzten Jahren ist das zum Glück schon etwas mehr geworden. Aber wir sind schon ehrgeizig. Wir wollen natürlich, dass wir noch mehr machen können. Bisher waren es eher kleinere Beträge, die wir für Projekte ausgegeben haben. Wir würden uns wünschen, ein bisschen mehr zu haben, um auch mal größere Projekte zu fördern. Wir tun das teilweise auch. Wir haben auch vereinzelt mal größere Projekte gefördert, soweit das die Finanzen erlaubt haben. Aber es ist klar, die Geldsummen, die wir verteilen können, die bestimmen dann, wo wir überall fördern können und wo es halt manchmal leider dann nicht geht.
Wenn ich mal nachfragen kann, die Testamente kommen von Menschen, die selbst mit Diabetes zu tun hatten oder Diabetes in ihrer Familie hatten und die mit ihrem Testament dann, das sie der Stiftung vermachen, die Diabetesversorgung in Deutschland verbessern wollen, oder?
Ja, das sind in aller Regel Menschen, die selber von Diabetes betroffen sind. Wenn ich jetzt an die letzten Testamente denke, war das eigentlich immer so. Oder eben auch Familienangehörige, die jemanden haben, der vielleicht am Diabetes dann leidet und die einfach sehen, da gibt es eine Krankheit, die Menschen belastet und die sozusagen die Lebensqualität beeinträchtigt. Oft auch dann durch Erfahrungen mit Fußamputation und so weiter. Das ist dann schon für Menschen manchmal schockierend, sodass sie sich dann entscheiden, wenn ich jetzt mal sterbe, dann möchte ich auch für diese Stiftung was tun, um das Schicksal von Menschen mit dieser Krankheit dann zu verbessern. Und das sind dann so die Wege. Wir haben dafür auch eine Broschüre, wo wir das alles darlegen. Das ist auch auf der Website zu finden, wer sich dafür interessiert. Und wir sind natürlich auch immer dankbar, wenn Ärzte, Ärztinnen und sonstige Gesundheitsberufe Patientinnen und Patienten darauf hinweisen, dass es hier eine Möglichkeit gibt, auch eigenes Geld dann vielleicht gut anzulegen. Denn ich denke, der Bedarf ist groß und man könnte dann noch einiges mehr tun. Und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass Menschen das wissen und dann auch bereit sind, diese Stiftung zu bedenken.
Die von Ihnen zitierte Broschüre und die Website nehmen wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich in die Shownotes. Dann kann man direkt sich mal informieren darüber. Gibt es, Herr Professor Hauner, denn ein Projekt oder eine Initiative, etwas, was Ihnen besonders gut gelungen ist in der Stiftung und auf das Sie besonders stolz sind?
Ja, wir sind jetzt gerade dabei, uns da neu aufzustellen in der Stiftung. Es war jetzt während der Corona-Zeit natürlich sehr, sehr schwer, überhaupt dann noch zu arbeiten, und wir hatten auch Personaländerungen und so weiter. Und wir haben jetzt auch beschlossen, dass wir die Stiftung so ein bisschen neu aufstellen. Ich will jetzt nicht zu sehr über ältere Projekte reden. Da gab es viele wirklich nette Projekte und gute Projekte. Wir haben auch viele Broschüren erstellt, die zum Teil 10.000-fach danach gefragt wurden und wo wir oft auch wirklich sehr positive Rückmeldungen geben. Häufig zum Beispiel auch von Eltern neu entdeckter Kinder mit Diabetes, die da am Anfang natürlich überfordert sind und dann gern auf solches objektives Material kommen. Wir versuchen ja, unsere Information immer sehr menschennah zu formulieren, das einfach zu formulieren, Rücksicht zu nehmen auf die Befindlichkeiten, soweit man das kann, also sensibel davor zu gehen. Was wir natürlich auch versuchen, ist, wir haben ja immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht mit der deutschen Sprache nicht so gut umgehen können. Wir haben da auch Kooperationen mit Verbänden, die sich um diese Migrationen, um die Menschen mit Migrationshintergrund kümmern, haben vieles auch dann in verschiedene Sprachen übersetzt, achten also auch auf diese Bevölkerungsgruppe, die sich oft sehr, sehr schwer tut, dann im deutschen Gesundheitssystem sich zurechtzufinden und dann mit solchen Krankheiten umzugehen. Da ist viel gemacht worden und ich glaube auch aufgrund der positiven Rückmeldung, dass das ankommt. Aber natürlich können wir jetzt nicht flächendeckend irgendwas groß verändern. Dazu bräuchte man natürlich ganz andere politische Power und natürlich auch viel mehr Geld, um da grundlegende Probleme anzugehen. Es sind also immer so Spots oder so regionale Aktivitäten, die aber am Ende auch zählen, glaube ich, und die hoffentlich auch dann Modelle sind und anregen, dass man die Stiftung unterstützt und dass man sowas vielleicht auch übernimmt. Wir sind ja ein eingetragener Verein, unterliegen dem Stiftungsrecht, dürfen natürlich keinen Profit machen. Also wir sind da völlig neutral und achten auch auf Unabhängigkeit. Und das wird schon auch natürlich sehr hoch geschätzt. Das ist ja heute nicht immer so und nicht immer so leicht erkennbar. Wo sind vielleicht irgendwelche Wirtschaftsinteressen dahinter? Das ist natürlich auch der Vorteil der Stiftung, dass sie wirklich verbürgen kann, dass das alles wirklich von sachlichen Argumenten getrieben wird. Wir werden da auch sehr streng kontrolliert. Deutschland ist ja auch, was Stiftungsrecht angeht, besonders streng und bürokratisch leider, was dann auch viel Arbeit macht. Aber von der Seite her ist das natürlich schon gut, dass es Stiftungen gibt für alle möglichen Zwecke und dass hier Menschen, die da was Gutes tun wollen, dann auch sicher sein können, dass ihr Geld da sinnvoll eingesetzt wird.
Was erwarten Sie jetzt so aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt als Highlight in der Diabetologie der nächsten 1 bis 3 Jahre, was auch für die Stiftung eine Relevanz hat, was man vielleicht dann auch mit Fördermitteln unterstützen würde? Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, ist das die Technologie, ist es Adipositas? Was erwarten Sie?
Also wir sind da eigentlich sehr offen. Natürlich tut sich auf dem Feld sehr, sehr viel, angefangen von der Blutzuckerselbstmessung. Da sind wir jetzt in der Phase mit diesen Sensoren, die man ins Unterhautfettgewebe schiebt. Aber es gibt jetzt weltweit bestimmt 50 Firmen, die versuchen, das jetzt komplett nicht invasiv zu machen. Also auch da kann man sich vorstellen, dass man hier vielleicht Studien mit unterstützt, vor allem wenn das kleinere Unternehmen sind. Das wäre eine Möglichkeit oder überhaupt diese ganzen automatisierten Systeme, die jetzt auch beim Typ 1 Diabetes natürlich an Bedeutung gewinnen. Aber da können wir natürlich nur mehr oder weniger Anwendungsstudien unterstützen und so weiter. Da steckt natürlich in der Regel viel mehr Geld drin. Das sind oft dann natürlich riesige Beträge, die von Investoren da bereitgestellt werden. Und es ist natürlich oft auch risikoreich, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, was da alles schon fehlgeschlagen ist. Das ist wirklich ein sehr riskantes Business und da sind wir natürlich nicht dabei. Was wir jetzt kürzlich mal gehabt haben, das war eine Anfrage aus einem afrikanischen Land, wo ein großer Pharmakonzern in einer Region für eine gewisse Zeit Insulin und Hilfsmittel bereitgestellt hat und wo dann sozusagen die Förderung ausgelaufen ist. Das war dann für uns schon schockierend zu sehen, wie schwierig das in diesen Ländern ist. Da sterben jetzt möglicherweise Menschen, weil sie kein Insulin mehr haben oder es sich nicht leisten können. Und wir glauben, dass man da auch mal überlegen sollte, ob man nicht international aktiver wird und vielleicht mit Verbänden dann vor Ort versucht, einfache und vielleicht auch kostengünstigere Lösungen zu finden. Da ist ja zum Teil so, dass dann so ein Sensor, der bei uns so etwa 60 Euro kostet, für den gleichen Preis dann abgegeben wird. Und den können sich natürlich normale Menschen nicht leisten. Also wir haben ja auch große soziale Ungerechtigkeiten, die zumindest mich beschäftigen. Das ist ja im eigenen Land schon so, dass es da immer weiter auseinandergeht und auch was die Gesundheitsversorgung angeht, die Reichen sich natürlich alles leisten können und die, die nicht so viel Geld haben, dann zunehmend Schwierigkeiten haben, wirklich die optimale Versorgung zu kriegen. Wir haben immer noch ein relativ gutes Gesundheitssystem mit einer sehr guten Basisversorgung, aber es zeichnet sich ab, dass es immer schwieriger wird. Man kann jetzt ja nur nehmen, dieses Beispiel der Abnahmespritze für den Diabetes, zahlen das die Kassen. Wenn ich diese Spritze aber dann haben möchte oder brauche auch für die Behandlung einer schweren Adipositas, dann muss ich das im Augenblick selbst bezahlen. Und das ist eine tolle Therapie. Und ich habe in meiner Sprechstunde auch Menschen mit Adipositas, die das gerne machen würden. Und da wird einem schon oft deutlich, dass es da viele Menschen gibt, die können sich diese 350 Euro im Monat nicht leisten. Das geht einfach nicht. Und das beschäftigt einen schon, wohin sich unser Gesundheitssystem entwickelt. Und ich glaube, dass wir da als Stiftung natürlich auch eine gewisse Verpflichtung haben, hier einen Beitrag zu leisten. Was wir da vielleicht dann neu machen werden, ist, dass man auch mal so kritische Foren oder so Podiumsdiskussionen organisiert, wo man wirklich mit verschiedenen Personen aus verschiedenen Bereichen dann solche Sachen offen diskutiert. Es gibt natürlich viele solcher Formen, wo das diskutiert wird, oft aber natürlich auch ein bisschen mit wirtschaftlichem Interesse dahinter. Und wir sind da gerade dabei zu schauen, wo kann die Stiftung hier einen Beitrag leisten, speziell für die Diabetologie, um eben auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen, wie wir uns das Gesundheitssystem in Zukunft weiter leisten können. Aber auch die Frage stellen, wer braucht jetzt wirklich zum Beispiel eine Insulinpumpe? Da ist jetzt meine Meinung beispielsweise bei Typ-2-Diabetes, sollte die Insulinpumpe nur die Ausnahme sein, die ist ja teurer wie eine einfache Spritze. Und da gibt es jetzt viele Fragen, wo wir natürlich auch gefordert sind als Stiftung, die Betroffene und ja, Gesundheitsberufe mitvertritt, wo man natürlich auch sparsamer mit dem Geld umgehen kann. Mein Eindruck ist ja wirklich, auch aus eigener Erfahrung, wir verplempern sehr viel Geld im Gesundheitssystem. Wir haben eine unglaubliche Bürokratie und da wäre schon natürlich wichtig, dass wir uns alle in unseren Bereichen, wo wir uns auskennen, überlegen, wie wir manches einfacher machen und damit vielleicht auch wirksamer machen, höhere Akzeptanz kriegen, aber auch, wo wir Kosten einsparen können. Man muss nicht immer die Luxusausführung haben, gilt ja beim Auto genauso. Und das sind auch Aufgaben, die uns, glaube ich, beschäftigen werden und wo sich die Stiftung sicherlich auch vorstellen kann, da beizutragen, vielleicht Diskussionsforum zu schaffen, um auch solche heißen Eisen mal anzugehen.
Tun Sie ja ohnehin schon mit, vielleicht mit der Fachgesellschaft, auch mit der Deutschen Diabetesgesellschaft, mit anderen Verbänden. Also solche Diskussionen sind natürlich spannend, ja.
Hier möchte ich vielleicht noch sagen, also wir wollen ja nicht als Einzelspieler da auftreten, sondern wir sehen uns wirklich als Teil der großen Diabetes-Community, wollen ja auch gerne als Dienstleister dann helfen, wenn jetzt, was weiß ich, der Deutsche Diabetikerbund vielleicht jemand hat, der sagt, ich will euch was vererben, dann kann man das auch über die Stiftung abwickeln und das Geld geht komplett dann an den Diabetikerbund beispielsweise. Da geht es jetzt mehr um die technische Abwicklung. Wir haben da so eine Art Stiftungszentrum im Auge, wie man das dann sozusagen ja regelrecht und schlank dann leisten kann. Also da spielen wir natürlich mit. Wir beteiligen uns auch gerne an Aktivitäten, wenn es darum geht, eine Finanzierung sicherzustellen. Da möchte ich vielleicht erinnern an eine Untersuchung zum Thema Werbung für Kinderlebensmittel durch die Werbeindustrie und durch die sozialen Netzwerke. Das war ein kleines Forschungsprojekt, was damals über die Universität in Hamburg lief und wo die Stiftung dann ein Drittel der Kosten übernommen hat. Und daneben waren es andere Verbände, da war die AOK dabei. Und dank eine größere Organisation, die dann gemeinsam diese Kosten gestemmt haben. Also auch da wollen wir uns einbringen, soweit das unser Stiftungszweck erlaubt. Aber das ist natürlich auch noch ein Thema, was ja auch im Kontext Diabetes hochrelevant ist. Wenn wir den Zuckerkonsum nicht bremsen können bei unseren Kindern und Jugendlichen, dann können wir ziemlich sicher sein, dass wir damit auch die Diabetes-Epidemie weiter antreiben, Da gibt es inzwischen genug Daten, die zeigen, dass auch hoher Zuckerkonsum direkt das Diabetesrisiko erhöht und auch dann dazu führt, dass zum Teil ja schon sehr junge Menschen einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Wir sehen das auch in Deutschland, immer mehr junge, jugendliche Menschen mit Typ-2-Diabetes aufgrund eines massiven Übergewichts und einer genetischen Belastung, ist ja nicht nur der Lebensstil.
Diese Studie ist ja noch gar nicht so alt. Ich glaube, das war mit einem medienwissenschaftlichen Lehrstuhl in Hamburg,
ja,
vor 4-5 Jahren vielleicht. Und dank ist ja die Deutsche Allianz nicht übertragbarer Krankheiten. Kann ich mich noch gut erinnern. Auch da nehmen wir den Link in die Shownotes, wer sich dafür interessiert. Herr Professor Hauner, wie wäre es mit einer kleinen Anekdote? Sie haben ja mit vielen schillernden Persönlichkeiten, ich sage nur Anita Storch zum Beispiel, ich habe sie ja auch noch erlebt vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren, ja. Oder andere, haben Professor Landgraf haben Sie schon erwähnt, Sie haben ja bestimmt einiges erlebt mit der Stiftung. Vielleicht fällt Ihnen irgendeine witzige Geschichte ein, ein Missgeschick, irgendein toller Auftritt, eine Überraschung. Haben Sie da was für uns?
Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war der 80-jährige Geburtstag von Anita Storch, den hat sie hier in München gefeiert. Da war ich dann auch eingeladen. Das war so ein Brauhaus in Haidhausen. Und im Keller, da ist das Bier gebraut worden. Also man konnte direkt dann so das Bier sich besorgen. Es war aber sehr, sehr laut und es waren viele Leute da. Also man hat sein eigenes Wort nicht verstanden. Und da sind natürlich auch die Reden mehr oder weniger nicht verständlich gewesen. Frau Anita Storch war ja gut vernetzt in München, würde man heute sagen. Da war zum Beispiel noch der Johannes Heesters dabei, dieser berühmte Filmstar, war, glaube ich, damals um die 100 Jahre alt. Der saß da in der Ecke, das war dem alles zu viel, der hat sich die Ohren zugehalten. Das war für den wahrscheinlich eine einzige Qual. Und er hat sich dann auch relativ bald verabschiedet. Ich kann es aber nachvollziehen, das war ja selbst für mich als noch vergleichsweise jungen Menschen verglichen mit ihm schon ein irrer Lärm, aber das war schon schön zu sehen, dass die Frau Storch es eben wirklich geschafft hat, in München da viel Prominenz auf die Beine zu stellen und sie hat dann vor Ort wirklich dafür gesorgt, dass das Thema Diabetes bis in den Stadtrat dann gegangen ist. Die Stadt München hat sich damals tatsächlich auch mit dem Diabetes beschäftigt, das hat auch natürlich den Abteilungen geholfen, in den Münchner Kliniken, die Diabetesabteilungen hatten. Das verändert sich jetzt leider deutlich. Also das zeigt natürlich, dass Diabetes halt Teil des Lebens vieler Menschen ist. Da waren auch viele dabei, die gesagt haben, ja, ich habe auch einen Diabetes. Es waren zum Teil bekannte Leute, die das nicht in der Öffentlichkeit sagen würden. Und ich habe mir gedacht, naja, das ist zwar schön, dass da so viele Leute kommen, aber wir haben scheinbar immer noch ein Problem, dass es einfach nicht normal ist, dass jemand sagt, ich habe einen Diabetes. Und, oder dass es einfach immer noch so ein bisschen versteckt wird. Das sind Vorurteile, muss man eindeutig sagen, weil das kann jeden betreffen, der Typ-1-Diabetes sowieso. Der hat nichts mit Dummheit oder Willensschwäche oder dergleichen zu tun. Das ist einfach eine Fügung, die man bekommt oder eben nicht. Und auch beim Typ-2-Diabetes wissen wir ja, das ist natürlich zunächst mal die Anlage für Diabetes. Gibt ja Menschen, die futtern gewaltig und haben massives Übergewicht, haben aber völlig perfekte Blutzuckerwerte. Das heißt, auch bei Adipositas kriegt man nur einen Diabetes, wenn man auch entsprechende Risikogene hat. Und das ist bei vielen anderen Krankheiten natürlich ganz ähnlich, ohne dass man da so herabblickt auf die Menschen. Und ich verstehe es immer noch nicht, warum das so ist, aber es macht deutlich, wir müssen einfach noch mehr dran arbeiten in der Öffentlichkeit, dass Diabetes als ja mehr oder weniger normale Krankheit gesehen wird. Natürlich kann ich einiges selber dafür tun und sind auch die Lebensumstände wichtig, in denen ich mich bewege. Und das war für mich jetzt eine interessante Geschichte. Ich kann mich jetzt nicht an spezielle Einzelheiten erinnern, will jetzt auch nicht erzählen, wer wie viel Bier getrunken hat und dann vielleicht ein bisschen gewackelt hat, als er dann die Treppe rauf musste. Aber das zeigt halt, Diabetes gehört in die Mitte des Lebens und gehört überall hin, auch ins bayerische Wirtshaus. Und das ist vielleicht ein Motto, was man überall an jeder Stelle auch in passender Form dann machen kann, einfach mal drüber reden und einfach mal sagen, ich habe Diabetes und oder wie auch immer. Also man kommt ja, wenn man sich unterhält im Bekanntenkreis, natürlich irgendwann immer mal auf Krankheiten. Und da kann man ja einfach mal ganz locker drüber reden. Bei Krebs macht man das heute ganz anders. Also wenn ich jetzt da, wir haben eine große Brustkrebsstudie gemacht und ich habe da viele Frauen auch gesehen mit Brustkrebs. Das ist dort ganz anders. Die gehen auf die Leute zu und das wird ganz anders kommuniziert. Und es wird auch völlig akzeptiert, dass das natürlich ein Thema ist. Und das hilft diesen Frauen, obwohl es natürlich auch nicht schön ist und auch viele Probleme gibt. Aber das zeigt einfach, wir müssen natürlich auch beim Diabetes da versuchen, einen besseren Umgang zu finden in der Öffentlichkeit, auch in der Politik. Ich meine, man kann sich ja jetzt wirklich leicht ausrechnen, wie hoch der Anteil von Menschen mit Diabetes im Bundestag ist. Kann man anhand des Alters, des Geschlechts und vielleicht des Body Mass Index, wobei man eigentlich das ja sehen kann, kann man schon, glaube ich, relativ gut abschätzen, wie hoch der Anteil von Menschen mit Diabetes ist. Der ist mit Sicherheit zweistellig. Und das ist etwas, was halt einfach offener und ehrlicher diskutiert werden muss, ohne Klagen und so weiter. Was ich jetzt auch immer schlecht finde, ist, wenn man natürlich erst einmal jammert, wie schlimm das alles ist. Ich glaube, man muss da wirklich auch sagen, wir haben in der Diabetesversorgung, und das war sicherlich auch immer das Bemühen der Stiftung, in den letzten 30, 40 Jahren sehr, sehr viel erreicht. Ich kann mich noch erinnern an die St. Vincent-Deklaration, wo damals der Michael Berger aus Düsseldorf ja sehr aktiv war. Das war eine Konferenz in Oberitalien, wo man gezeigt hat, welche Schäden ein schlecht behandelter Diabetes anstellen kann, sowohl Typ 1 wie auch Typ 2, wie hoch die Amputationsrate ist, wie hoch die Erblindungsrate ist und so weiter. Und damals wurden ja Ziele definiert und ich habe es damals ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass wir das schaffen können. Aber ich muss mich hier bekennen, wir sind sogar besser geworden. Wir haben heute alle Möglichkeiten, um fast alle Spätschäden zu vermeiden. Und das hat sich substanziell verändert. Und die Zahl der Menschen mit Diabetes in Deutschland steigt ja vor allem deswegen, weil wir die Menschen gut behandeln können, weil sie mit der Krankheit viel länger leben. Das ist kein echter Anstieg der Neuerkrankungsrate. Der ist, wenn überhaupt, dann gering und findet sich vielleicht nur in bestimmten Altersklassen. Die Zunahme der Zahl von Menschen mit Diabetes hat damit zu tun, dass die halt Gott sei Dank viel länger leben, höhere Lebensqualität haben und dass vor allem die fürchterlichen Spätkomplikationen bei den meisten vermieden werden können.
Auch das nehmen wir in die Shownotes, die St. Vincent-Deklaration. Es ging noch mal ganz kurz dazu, zwei Sätze. Es ging ja darum, dass man Amputationen, Erblindungen drastisch reduzieren wollte, Herzinfarkte, Schlaganfall und so weiter und so fort. Aber sehr klares Wort von Ihnen zu der Erkenntnis. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, Herr Professor Hauner, sagen wir mal, das Diabetesmanagement in Deutschland grundlegend zu verändern, welcher Wunsch, wo würden Sie ansetzen? Was wäre der Hauptansatzpunkt für Sie?
Also wir sind jetzt in einer Umbruchphase. Wir tun uns jetzt sehr schwer. Es gibt kaum noch stationäre Abteilungen, die sich beim Diabetes wirklich gut auskennen. Die sind halt eingespart worden. Wir haben jetzt auch Riesenprobleme in den Schwerpunktpraxen, weil da der Nachwuchs fehlt. Natürlich nicht zuletzt auch, weil die Diabetesabteilungen verschwunden sind. Und wir haben jetzt wirklich eine Zeit vor uns, wo wir natürlich uns nochmal neu zusammensetzen müssen und überlegen müssen, wie können wir das schlanker machen mit weniger Personal, wie können wir eben auch Kosten einsparen, wie können wir die Versorgungssysteme besser kombinieren. Das diskutiert die Politik ja auch, stationär versus ambulant. Eigentlich gehört das zusammen, wie das vernünftige Länder schon längst gemacht haben. Schauen Sie mal nach Skandinavien oder Holland, die sind nicht unbedingt jetzt in allen Bereichen besser. Manchmal hat man längere Wartezeiten, aber die sind eigentlich besser, wenn man sich zum Beispiel Lebenserwartung anschaut und auch sonst den Qualitätskriterien für Krankheiten schneiden die zum Teil besser ab als das deutsche System. Wir haben ein sehr zerflattertes, wenig zusammenarbeitendes System. Ich würde mir vor allem wünschen, dass es uns da besser gelingt, voranzukommen. Allerdings zeigt halt jetzt gerade diese Krankenhausreform des noch amtierenden Gesundheitsministers, wie schwer das ist und dass es halt da so viele Einzelinteressen gibt, die sich da so ja, aggressiv bekämpfen. Ich habe da auch keine Lösung, aber ich glaube, da müsste die Politik einfach schon mehr Vorgaben machen. Und das darf man nicht Lobbyisten überlassen. Da müssen auch mehr Praktiker dabei sein und da muss mehr Pragmatismus her. Also wir sind schon selber schuld, dass vieles so holprig ist und dass wir so viele Administration brauchen. Wir denken da einfach oft zu wenig pragmatisch. Ich würde mir vor allem jetzt da eine andere Geisteshaltung wünschen, aber auch dann mit dem Ziel, da die Dinge einfacher zu machen, effektiver zu machen. Da haben wir unglaublich viel Potenzial. Wir haben auch viel Potenzial natürlich mit der digitalen Medizin. Da sind wir ja auch selber wissenschaftlich unterwegs gewesen. Das geht erstaunlich gut. Also auch so Apps für Lebensintervention sind viel besser, als ich mir das je vorstellen konnte. Ich glaube, wir werden da eine Entlastung kriegen. Das wird nicht für alle Menschen geeignet sein. Ich bin ja auch jetzt in einem Alter, wo ich nicht unbedingt jetzt eine App nehmen würde, um irgendwie ein Gesundheitsproblem zu lösen. Aber ich glaube, das ist für die jüngeren Menschen und natürlich auch für Ältere durchaus eine interessante Anwendungsmöglichkeit. Auch hier stellen wir uns wieder kompliziert an, was jetzt den Einsatz solcher Apps angeht. Natürlich muss man schauen, funktioniert das wirklich? Ist das auch sicher und so weiter? Das passiert ja auch zum Teil bei diesem DIGA-Gesetz. Aber auch hier fesseln wir uns schon wieder selber und haben da zu viele Vorgaben. Und auch da fehlt wieder der Pragmatismus. Und jetzt denke ich, genau mit diesen Apps könnte man natürlich auch unglaublich viel Geld sparen, wenn man das vernünftig aufsetzt, weil die muss man einmal gut werfen oder entwerfen und programmieren. Natürlich müssen die abgedatet werden, aber das ist jetzt verglichen mit anderen Versorgungsangeboten relativ kostengünstig und lässt sich ja beliebig hochskalieren, wie das heißt, also auch bei Hunderttausenden von Menschen anwenden, wenn das dann gebraucht wird. Da gibt es sehr viel Potenzial und ich hoffe, dass es uns gelingt, das sinnvoll einzubeziehen. Wir brauchen das eigentlich, weil wir einfach nicht mehr die Personen haben, die in der Vergangenheit sich da oft sehr viel Zeit nehmen konnten. Aber wir brauchen die halt auch. Es gibt natürlich Menschen, die tun sich schwer mit ihrer Krankheit und die brauchen eine persönliche Ansprache, die brauchen eine gewisse Führung. Ich hoffe, dass wir in der Lage sind, ein System hinzukriegen, wo halt da jeder was findet, was ihm da weiterhilft. Natürlich immer unter Beachtung der Kosten und es muss nicht immer die Luxusversion sein. Da haben wir jetzt wirklich große Herausforderungen vor uns und das betrifft alle. Das betrifft die Menschen mit der Krankheit selber, das betrifft ja, Diabetesberaterinnen, Assistentinnen, Ärztinnen, Ärzte, wen immer man da fragt, da können viele dazu. Auch die Kassen müssen natürlich manches, was sie da so an Vorschriften haben, ändern. Und auch die Ärzteverbände sind da nicht immer glücklich, wie sie da politisch agieren. Also da hoffe ich jetzt vor allem, dass wir da mehr Pragmatismus entwickeln. Aber ich fürchte, wir haben leider das zu sehr in den Genen drin, sodass es nicht leicht sein wird, da voranzukommen. Aber ich glaube, da zählen auch kleine Schritte. Das muss man einfach positiv sehen und dann die Dinge vielleicht ändern, die sich ändern lassen und wo am ehesten Konsens zu erreichen ist.
Also Sie wünschen sich mehr Pragmatismus, weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung vielleicht und auch Zusammenlegung geschickt, strategisch von ambulant und stationär, wie das beispielsweise in anderen Ländern ja auch funktioniert. Jetzt kommt noch gleich eine wirklich dumme Frage an Sie.
Dumme Frage.
Herr Professor Hauner, Stiftungen haben bei vielen Menschen ein traditionelles Image vielleicht, wenn ich das mal so sagen darf. Ist denn die Idee einer Stiftung überhaupt noch zeitgemäß?
Ich glaube mehr denn je. Wir sehen ja, dass die Zahl der Stiftungen zunimmt. Das hat natürlich manchmal auch Gründe, die mit dem Finanzamt mehr zu tun haben. Aber es gibt wirklich viele vermögende Menschen in Deutschland, die ihr Vermögen für die Allgemeinheit spenden wollen, für bestimmte Zwecke. Also ich glaube, das nimmt sogar zu. Das Problem, was wir haben, ist, es gibt nicht mehr so viele Menschen, die, so wie wir ja auch in der Diabetesstiftung, bereit sind, ehrenamtlich sich da einzusetzen. Natürlich kostet das Zeit, aber man kriegt da sozusagen auch eine Belohnung durch Anerkennung, durch positive Rückmeldung. Deshalb mache ich das jetzt erstmal weiter, solange das gesundheitlich und familiär alles noch passt. Also ich glaube, Stiftungen haben eine glänzende Zukunft, sage ich, und wir brauchen sie ja auch, weil der Staat nicht mehr alles abdecken kann. Und wir haben ein so kompliziertes Sozialsystem, was ja längst überstrapaziert ist, sodass Stiftungen da wirklich notwendig sind. Wir machen das wirklich einfach. Wenn wir zum Beispiel einen Förderantrag kriegen, den können wir innerhalb von 2 bis 4 Wochen entscheiden. Wenn das gut ist, wird das mehr oder weniger durchgewunken. Das macht nicht eine Person alleine, da schauen immer 2, 3 drauf. Aber wenn das Sinn macht, plausibel ist, dann kann das sofort gefördert werden. Wenn ich einen Förderantrag an eine Fördereinrichtung schicke, muss ich heute damit rechnen, dass es 1, 2 Jahre dauert, bis ich da vielleicht mal einen Bescheid kriege und dann noch ein halbes Jahr später kommt vielleicht das Geld. Das ist völlig irre auch. Gut, wir haben natürlich kleinere Projekte und können uns das leisten, aber das ist ein großer Vorteil. Stiftungen können da viel schneller agieren. Und wofür wir das Geld ausgeben, ist durch den Stiftungszweck definiert. Also wir können nicht nach Belieben und Gutsherrenart das Geld ausgeben, sondern das ist alles relativ schlank geregelt und nach dem Stiftungsrecht auch geregelt. Da hat man aber doch viele Freiheiten. Also Stiftungen sind modern und haben eine große Zukunft. Je größer die Stiftung, desto mehr kann man natürlich Gutes tun. Auch Spenden sind natürlich gut für die etablierten Stiftungen, wie jetzt beispielsweise auch die Deutsche Diabetesstiftung. Und wir selber haben schon den Ehrgeiz, da natürlich viel mehr zu erreichen und vor allem dann das Geld in versorgungsrelevante Fragestellungen zu stecken. Da gibt es ja vieles, was in Deutschland da ist, aber nie ausgewertet wurde. Und da wollen wir natürlich in den nächsten Jahren einen Gang zulegen und wirklich viel mehr machen und auch sichtbarer werden.
Dumme Frage, klug beantwortet. Herzlichen Dank dafür. Die letzte Frage zu einem Ihrer Lieblingsthemen wahrscheinlich noch, vielleicht wenn Sie es wirklich präzise in 2 oder 3 Sätzen beantworten könnten. Wie sieht für Sie, für Deutschland, eine ideale Typ-2-Diabetes-Präventionsstrategie aus?
Wir haben bisher überhaupt keine. Wir haben aber Programme, die schon gezeigt haben, dass man damit den Diabetes zumindest aufhalten kann. Da ist in England zum Beispiel schon einiges gelaufen vom englischen Gesundheitssystem. Das geht auch über Apps, das geht auch über Gruppensitzungen. Wir bräuchten das eigentlich nur zu übernehmen. Dazu bedarf es der Zustimmung der Politik und vor allem der Krankenkassen. Die sagen immer, sie können Diabetesprävention nicht systematisch fördern. Klar, sie haben kein Geld, sie wollen da unnötige Ausgaben erst gar nicht aufkommen lassen. Aber wir wären in der Lage, das wirklich umzusetzen. Und ich würde hier vor allem dann tatsächlich auch auf App setzen, denn damit kann man das sehr leicht breit verteilen für die, die das Interesse haben dafür. Und wir haben auch die Möglichkeit, Personen mit Risiko zu erkennen. Dazu gibt es den Feindrisk, den die Diabetesstiftung auch seit Jahren schon bewirbt, aber auch noch einen anderen deutschen Diabetes-Screening-Test des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung. Damit kann ich Risikopersonen gut erkennen und die Angebote sind da. Wir müssen es halt nur tun.
Herzlichen Dank dafür. Auch das nehmen wir noch in die Shownotes. Dann haben Sie ja offensichtlich dieses Jahr ein Jubiläumsjahr. Ich wünsche Ihnen das alles Gute dafür. 40 Jahre, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch und hochinformativ. Die Diabetesstiftung werde ich ab sofort neu und mit neuen Augen sehen. Und dazu hat das sehr beigetragen. Herzlichen Dank dafür, Herr Professor Auner.
Ich danke Ihnen. Es ist ja nett, dass Sie mir die Möglichkeit geben, da die Stiftung auch vorzustellen.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Expertinnen und Experten aus der Diabetologie. Heute mit Herrn Professor Hans Hauner, dem Vorsitzenden der Deutschen Diabetesstiftung. Unser Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen Anna Romalis, Nils Greff
und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie an Nicole Finkenauer aus der Redaktion. Bis bald, sagt Günther Nuber.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.